Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, wen ich noch nicht begrüßt habe. Schön, euch zu sehen. Wir kommen langsam dem Buch der Psalmen, dem Ende entgegen. Psalm 148 gehört zu den letzten fünf Psalmen, die alle überschrieben sind mit Halleluja. Sie fangen mit Halleluja an, sie enden mit Halleluja. Heute gibt es nochmal Halleluja. Und das Wort, was da eigentlich steht, Halleluja, oder das kommt von dem Wort Halal, rühmen, preisen. Und es bedeutet einfach, lobet, preist ja. Preist den Gott Israels, preist Gott, preist den Herrn. Und deswegen kommt dieses Wort in diesem Psalm 148 nicht nur zweimal vor, am Anfang und am Ende, sondern insgesamt 12-mal. Es ist ein einziger Aufruf zum Lobpreis. Es wird immer wiederholt. Und das ist nicht nur hier so im Psalm 148, sondern Psalm 150 haben wir es dann 13 Mal sogar, dieses Wort. Und auch im Psalm 149 kommt es vor und Psalm 146, Psalm 147. Das sind diese Lobpreispsalmen am Abschluss des Psalters. Und wenn ihr denkt, oh, jetzt habe ich langsam mal genug von Halleluja, jetzt irgendwie reicht das mal. Das Buch ist ja bald zu Ende. Nee, dieses Wort Halleluja ist ein spezielles Wort. Das versteht nämlich jeder auf dieser Erde. Jeder Christ versteht das. Warum ist das so? Weil dieses Wort im Lobpreis oft verwendet wird, ohne dass es übersetzt wird. Also wir singen auch Halleluja. Das ist irgendwie so ein frommes Wort für uns Deutsche so. Ne? Das ist irgendwie so. Wir wissen schon, das hat irgendwas mit Gott zu tun und damit preisen wir Gott. Aber wenn ich das ausspreche, dann denke ich, also wenn ich deutsche Worte spreche, dann weiß ich, was sie bedeuten. Während ich das Wort denke, weiß ich, was es bedeutet. Wenn ich ein fremdländisches Wort verwende, ne? Wenn ich Englisch spreche, dadurch, dass ich relativ viel Englisch gelernt habe und auch schon ein bisschen mehr Englisch spreche, geht es mir so, wenn ich Englisch singe, auch die englischen Lieder, dann verbinde ich auch mit den Worten auch den Inhalt. Aber das Wort Halleluja, Hebräisch, ist mir so fremd, klingt schön, dieses Wort, aber ich habe nicht sozusagen die Sprache so gelernt, dass es für mich mit dem Inhalt so eng verbunden ist. Und dennoch, das Wort Halleluja ist für Christen ganz klar ein Wort des Lobpreises, der Anbetung. Und deswegen singen wir das in verschiedenen Liedern. Und es kommt eben in diesem Psalm vor und in unserer Übersetzung wird es auch nicht übersetzt. Und das ist in vielen Sprachen so. Und es fängt schon damit an, dass dieses Wort im Neuen Testament nicht übersetzt wird. Das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, aber dieses Wort kommt im Neuen Testament auch vor. Unübersetzt sozusagen. Halleluja, als Lobpreisruf. Und ich finde es so wunderbar, weil letztendlich, wenn wir aus verschiedenen Völkern zusammenkommen, aus verschiedenen Ländern, und hier sitzen Menschen aus verschiedenen Völkern schon hier, die allermeisten von euch, ihr versteht Deutsch, was ich hier gerade sage, aber manche verstehen es auch nicht. Aber wenn ich Halleluja sage, dann verstehst du, was ich sage, oder? Genau, richtig. Amen. Halleluja. Wir können gemeinsam aus allen Völkern zusammenkommen. Wir können ein Lobpreislied singen. Halleluja zusammen. Und alle wissen, was gemeint ist und alle singen zusammen. Also im Himmel wird tatsächlich eine Sprache gesprochen. Hebräisch. Halleluja. Ja, lass uns doch mal nachlesen. Offenbarung 19, da kommt es nämlich vor. Und diese Verbindung ist nicht nur die ist sehr speziell, die ist, glaube ich, sehr bewusst, hat Jesus, Johannes das offenbart, dass hier im Himmel, Offenbarung 19, tatsächlich dieses Wort gerufen, gesungen wird. Und damit verweist er auf diese letzten Psalmen. Und diese letzten Psalmen im Psalmbuch, sie sprechen tatsächlich über die Erfüllung des Reiches Gottes. Sie sprechen von dem Ende der Zeiten. Sie sprechen davon, von dem Lobpreis, der die ganze Erde erfüllen wird. Das Halleluja, was alles in allem erfüllen wird. Und in Offenbarung 19 lesen wir nämlich viermal das Wort Halleluja. Das ist die einzige Male, wo tatsächlich im Griechischen das Halleluja auch steht, drin steht. In Offenbarung 19. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme, eine große Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Die Erfüllung der Herrschaft Gottes, des Reiches Gottes wird hier gefeiert, gepriesen. Gott wird gepriesen, Halleluja, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Hier geht es darum, um das Gericht Gottes über das gottlose Weltsystem. Ein System der Sünde, der Gottlosigkeit, das herrscht auf dieser Erde. Und wenn du nicht glaubst, dass es dieses System gibt, dann mach die Nachrichten an. Nach ein paar Minuten hast du schon genug, wenn du dir das richtig reintust. Wenn du es nur oberflächlich anguckst, na, wenn du, dann siehst du das, denkst, oh, wie furchtbar. Eine Minute später hast du es vergessen. Na, so gucken wir ja Nachrichten. Wenn du die Nachrichten aber richtig guckst, wenn du dir das richtig reintust, dann kannst du depressiv den ganzen Tag durch die Gegend rennen. Und du denkst, wie furchtbar ist diese Erde? Wie furchtbar geht es zu auf dieser Welt? Und das ist dieses Weltsystem, was Gott richten wird. Davon spricht hier Johannes in der Offenbarung. Und es ist ein Halleluja. Ja, das Gericht ist heftig. Wenn wir die Offenbarung sehen, dann sehen wir, die Gerichte Gottes sind heftig. Der Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit dieser Welt ist groß. Aber er wird richten, er wird Gerechtigkeit schaffen. Und das führt alle die, die Gott lieben und seine Gerechtigkeit, sie führt es dazu, zu rufen, Halleluja. Es ist geschehen. Und zum zweiten Mal sprachen sie, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Dieser fröhliche Jubel der Hochzeit. Und das Bild der Hochzeit ist ja ein Bild für das, was geschehen wird. Das Einswerden von dem Herrn Jesus Christus mit seiner Gemeinde, mit seiner Braut. Mit den Menschen, die ihn als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Diese Hochzeit, die ist großartiger als jede Hochzeit, die du hier auf der Erde feiern kannst. Und wenn es deine eigene ist, ist immer noch nichts im Vergleich zu der Hochzeit, zu der du und ich, wir alle eingeladen sind. Und wir freuen uns auf die Hochzeit, oder? Wir freuen uns auf die Hochzeiten, die jetzt kommen dieses Jahr. Zwei Hochzeiten, Jurek, wir freuen uns. Im Juli geht's los. Und im Oktober dann, ne? Noch eine Hochzeit. Josi und Anthony, wo sind sie? Und vielleicht kommt ja noch eine Hochzeit, wer weiß schon, was noch alles für Hochzeiten auf uns warten. Aber es kann auch sein, dass die viel größere Hochzeit vorher stattfindet. Dann bitte ich dich zu entschuldigen, dann komme ich nicht, okay? Aber ich glaube, dann kommst du auch nicht, Jurek, oder? Dann können andere Hochzeiten feiern. Wir feiern die Hochzeit des Lammes mit einem großen Halleluja. Und darauf können wir uns freuen, Geschwister. Wir können in Freude in die Zukunft schauen. Es gibt noch eine Feier, die zu feiern ist, auf die wir eingeladen sind. Alle zusammen. Wo wir kommen werden und tanzen und jubeln und feiern werden. Mit Jesus zusammen. Und da gibt es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Da gibt es Freude. Aber jetzt, unser Halleluja ist manchmal noch etwas bedrückt. Wir haben noch etwas, eine gedämpfte Freude. Ja, manchmal geht es dir gut. Manchmal freust du dich sehr und dann jubelst du. Aber manchmal bist du auch deprimiert, entmutigt, niedergeschlagen. Und dennoch sagt uns das Wort, Halleluja, lob den Herrn. Jetzt lob ihn. Lob ihn jetzt schon. Fang jetzt schon an, in der Herrschaft Gottes zu leben. Freu dich jetzt schon. Ja, es ist nicht einfach. Der Heilige Geist weiß das. Jesus weiß es. Es ist jetzt nicht einfach. Und dennoch sagt er, glückselig, die ihr trauert, denn ihr werdet getröstet werden. Glückselig seid ihr jetzt schon. Ihr könnt jetzt schon Halleluja rufen. Und wenn ihr nicht Halleluja ruft, sondern mit trauriger Stimme singt, dann ist es auch gut. Aber der Tag kommt, die Hochzeit des Lammes kommt. Dann werden wir in Freude und Freiheit Halleluja singen und rufen, alle zusammen. Und diese Psalmen jetzt hier am Schluss, sie sind ein Bild für diesen Lobpreis am Ende der Tage. Für die Erfüllung des Reiches Gottes. Wir sehen das in diesen Psalmen. Auf vielfältige Weise. Und wir schauen uns heute den Psalm 148 an. Ein Lobpreislied in zwei Strophen. Es kommt, wird immer wieder uns zugerufen. Lob den Herrn. Lob ihn. Halleluja. Lob den Herrn vom Himmel her. Das ist die erste Strophe. Es geht um den Himmel. Und ich habe eben noch mit einem Bruder hier zusammen gesprochen, hier mit Kai. Zwar haben wir uns unterhalten. Kai ist Physiker. Ne? Der kennt sich richtig krass aus mit der Physik. Und da kann ich lange nicht mit, wenn der anfängt zu erzählen, dann komme ich schwer mit. Ich habe zwar auch Physik-Leistungskurs gehabt, aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Und letztes Mal habe ich euch ein bisschen was von den Sternen erzählt, ne? Alles nur oberflächlich, ne? Aber ein Stück weit so diesen Eindruck, ne? Wenn du dich so ein bisschen damit befasst. Und Kai sagt, ich bin nicht so dieser Astronom, der sich so mit den Sternen so in diesem riesen Weltraum so, ne, sich da so tummelt und rumtobt, sondern ich bin eher für das Kleine so, ne, und das gibt es ja auch, dieses Universum im Kleinen. Wenn du in die kleinsten Teile hineingehst, in die Atome, in die Quanten, in diese, ne, Quarks, in diese ganz, ne, in all diesen kleinen Bereichen, wo ich überhaupt keine Vorstellung von habe, wie das alles aussieht und funktionieren soll. Aber es ist so, die Physiker gehen hinein bis in die Kleinste und alles, na, tatsächlich, das sind kleinste Teile. Na, ich sehe ja immer nur das Äußere, na, die groben Strukturen, ich kann die fühlen, aber so diese ganz kleinen, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, weiß ich nichts von. Und ich fand das ganz passend, wir haben uns darüber unterhalten, er hatte Markus Enger hat so einen Film rumgeschickt, so einen YouTube-Film, wo das mal so auf so eine schöne Weise dargestellt wird, wie jemand guckt auf sein Handy und plötzlich geht die Kamera immer weiter zurück, sozusagen man sieht das große Ganze, man wird sozusagen, man schaut dann auf, wird hochgebeamt, bis man den ganzen Planeten sieht und dann sieht man das ganze Sonnensystem und dann sieht man die ganze Milchstraße und dann sieht man die lokale Gruppe und dann sieht man, was weiß ich, die großen Galaxien, Zusammenhänge und dann sieht man das ganze Universum und dann wird man wieder zurückgebeamt und du bist wieder hier bei der Frau, bist mit ihrem Handy und dann genau das, dieses bis ins Kleinste, in die kleinsten Atome hinein, macht der Film wohl auch irgendwie, dass du reinzoomst in die kleinsten Kleinigkeiten dieses Lebens. Und ein Stück weit ist dieser Psalm hier so, Psalm 148. Er macht es natürlich auf einer Ebene, die nicht so technologisch ist und so extrem, wie viel Wissen wir angesammelt haben. Gottes Geist reichte es, den Menschen damals ein Bild zu geben, wie sie das so verstehen konnten. Aber auch das ist schon krass eigentlich, wie in diesen wenigen Versen einfach auch so ein Zoom dargestellt wird. Es fängt nämlich an mit dem Lob im Himmel. Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Hier geht der Fokus in die geistliche Welt, etwas, was uns auch überhaupt nicht zugänglich ist. Na, die Engelswelt, etwas, was wir nicht sehen, hören, begreifen können. Manchmal offenbaren sich Engel, Boten Gottes in unserem Leben. Wir erleben diese Dinge. Wir sind manchmal nicht ganz sicher, haben wir es mit Engeln zu tun oder nicht. Manchmal, manche Menschen haben tatsächlich Engelserscheinungen gehabt, die so heftig waren, wie zum Beispiel die Hirten auf dem Felde. Ne? Die waren so geflasht von den Engeln, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Da kam der Flash und sie waren geflasht und sie waren voller Angst. Sie waren echt total fertig mit den Nerven. Ne? Der Engel hat erstmal gesagt, fürchtet euch nicht. Warum hat er das gesagt? Weil sie sich gefürchtet haben. Sie haben Angst gehabt. Die geistliche Kraft und Macht dieses Engelwesens war für sie so schockierend. Aber manchmal begegnen uns Engel und wir checken es nicht, wir merken es nicht. Sagt uns das Wort Gottes auch. Seid gastfreundlich. Es kann sein, dass einige von euch Engel aufgenommen haben. Und wir haben unsere Erfahrungen und unsere Erlebnisse. Ne? Unsere Tochter Johanna, die letztens hatten wir zusammengesessen mit einer Schwester zusammen und irgendwie kamen wir ins Erzählen und da haben wir uns unsere Geschichten erzählt, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie Gott in unser Leben hineingewirkt hat, bevor wir ihn überhaupt kannten. Ja, und diese verschiedenen Geschichten, wo plötzlich Menschen auftauchen oder ja, Personen auftauchen in unser Leben und einen Segen hineinbringen in unser Leben und dann plötzlich wieder weg sind und wir fragen uns, sind das Menschen? Sind das vielleicht Engel? Auch meine Tochter Johanna, die erzählt dann ihre Geschichte. Ne? Und sie selbst weiß kaum was davon. Wir haben die Geschichte öfter erzählt zusammen. Ne? Sie ist als kleine Dreijährige, irgendwie haben wir sie am Strand in Dänemark sitzen lassen. Ja, wir sind in größerer Familie, zwei Familien dort gewesen, mit meinen Großeltern auch noch, ne, und waren am Strand und dann sind wir irgendwann losgezogen, ne, und in verschiedenen Gruppen, auf verschiedenen Wegen. Und jeder dachte, ne, die Kleine ist bei den anderen. Ne. Und dann sind wir, ne, diesen kleinen Weg dann durch die Dünen bis zu unserem, einmal mussten wir über eine sehr stark befahrene Verkehrsstraße rüber und da war unser Häuschen da, ne, unser Ferienhäuschen. Sind wir dahin und irgendwann kommt da eine, ja, ich glaube es war eine Frau, kommt eine Frau mit Johanna da an der Hand, kommt zum Haus, ne, klopft da und dann sagt sie, hier, ich habe die Kleine, ne, und dann habe ich die Kleine in Empfang genommen und weg war die Frau, ging weg, was weiß ich. Ne? Wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Ne? Und plötzlich stellten wir fest, die Kleine war weg gewesen. Ne? Und sie war da am Strand hängen geblieben. Und diese Frau hatte sie mitgenommen. Und Johanna konnte ihr zeigen, wo sie hingehen musste. Oder jedenfalls irgendwie. Und hat's und ja, für uns ist es ein Engel gewesen. Ein Bote Gottes, der uns unsere kleine Johanna nach Hause gebracht hat. Inwiefern es jetzt nun ein übernatürlicher Bote ist, ein Bote aus der geistlichen Welt oder ob es ein Mensch ist, der sich hat gebrauchen lassen von Gott, das wissen wir nicht. Aber Gott hat seine Boten, er sendet seine Boten aus. Wozu? Ja, tatsächlich, um uns zu dienen. Ist das nicht großartig, dass Gott seine Engel aussendet, um uns zu dienen? Hebräer sagt uns, dass die Engel dienstbare Geister sind, ausgesandt. Wie heißt es da? Moment, ich krieg's jetzt nicht mehr auswendig zusammen. Entschuldigt bitte. Sind sie nicht dienstbare Geister? Hebräer 1, Vers 14. Ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Ist doch krass, oder? Ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen. Sie sollen Gott loben und verherrlichen und preisen. Diese dienstbaren Geister. Ja, und es gab Geister, die gesagt haben, das ist uns zu blöde. Der Job, Gott, den machen wir alleine. Der Satan hat gesagt, nee, ich ziehe mein eigenes Ding auf. Ich mache meine eigene Partei. Hier wird aber gesagt, der Geist Gottes sagt, lobt ihn. Lobt ihn, alle seine Engel. Hört nicht auf damit. Und es ist etwas, was ein Geheimnis ist. Die Gemeinde Gottes, sagt uns Epheser Kapitel 3, die Gemeinde Gottes ist ein Anschauungsmaterial. Und das hört sich ein bisschen komisch an, ne? Das hört sich ein bisschen irgendwie herabwürdigend an. Aber ja, wir sind tatsächlich Anschauungsmaterial für die Engel Gottes. Gott, ne, die Engel Gottes, die stehen jetzt da alle da an den Fenstern. Ihr seht sie jetzt nicht, ne? Vielleicht stehen sie auch da hinten rum irgendwie. Und die stehen da und gucken uns an, die Gemeinde Gottes. Und Gott sagt hier, guckt euch die an. Guckt euch die an. Und die Engel sagen, Gott, ey, das hast du so klasse hingekriegt. Das ist unglaublich. Das ist der Wahnsinn, das ist der Hammer. Herr, du bist großartig. Wir preisen dich, dass du diese, die so verdorben waren, die so daneben waren, die alle untereinander zerteilt waren, dass sie hier zusammenkommen, dass sie sich haben reinigen lassen durch dein Blut und dass sie dich preisen, dass sie zusammenkommen und Frieden haben mit dir und miteinander. Danke. Ja, du bist wunderbar, du bist großartig, du bist herrlich. Die Engel brauchen Ermutigung zum Lobpreis. Und wenn wir dieses Lied hier singen, Gott hat es hier dem Psalmisten eingegeben. Wir sind es. Der Heilige Geist ruft durch uns in die geistliche Welt hinein. Lobt den Herrn. Es ist jetzt noch zu früh, darauf einzugehen, aber es gibt diese Stelle tatsächlich in 1. Korinther 6, Vers 3, da steht, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Hebräer sagt uns, sie sind dienstbare Geister, ausgesandt für uns. Wir werden sie richten. Wir rufen ihnen zu, lobt den Herrn. Wir geben ihnen einen Auftrag. Lobt ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen. Wie gesagt, der Blick ist in die geistliche Welt. Jetzt kommen wir in dieses große Universum, in die materielle Welt hinein, aber auch in das große Ganze. Lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, haben wir letztes Mal schon gesehen. Lobt ihn ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Hört sich ein bisschen komisch an, ist letztendlich die Atmosphäre. All das ganze große Ganze, was uns umgibt, soll ihn loben und preisen. Und es ist so wunderbar. Wunderbar, echt herrlich, wenn du den Himmel betrachtest im Moment, ne? Wie schön das ist, die Sonnenaufgänge, die Sonnenuntergänge, herrlich. Und es dient zum Lobe Gottes. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig, er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Damit endet die erste Strophe. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Und das ist dieses Lob des Schöpfers. Er hat gesprochen und sie wurden. All das, was geworden ist, ist dazu da, denjenigen zu preisen, der es gemacht hat. Alles, was gemacht worden ist, spricht von der Schöpferkraft, von seiner Weisheit, von seiner Macht, von seiner Genialität. All das, was zu sehen ist im Himmel und all das, was darüber hinausgeht in der geistlichen Welt, das ist etwas, was wir sehen und hören und was zu uns spricht, groß und herrlich und mächtig und weise ist der, der uns gemacht hat. Jetzt kommt die zweite Strophe. Lobt den Herrn von der Erde her. Wie gesagt, vom Himmel geht der Fokus auf die Erde hinab. Und auch da fängt er bei den großen Dingen an. Er geht ins Wasser, zu den Wasserungeheuern. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und aller Urfluten. Das Meer und die riesigen Tiere dort im Meer. Ich kann mir das immer noch, ich meine, man sieht es im Fernsehen, ne? Irgendwelche Dokumentationen über Wale. Ja? Aber ich kann mir ehrlich gesagt, ich würde gern mal so einen Wal echt sehen, so in Realität. Das würde ich echt gerne mal. So ein riesiges Tier. Na, da kommt kein Elefant und keine Giraffe mit. Na, ich finde schon diese Giraffe, ne, wenn wir im Zoo waren, ich weiß, wir sind mal im Winter im Zoo gewesen, da waren die Giraffen im Giraffenhaus, ne? Und dann dieser Riesenschorze damals, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch lebt, dieses Männchen, ne? Ist ja echt so ein Riese, ne? Und dann kommst du da in dieses Giraffenhaus rein und dann guckst du wirklich so hoch, ne? Und das ist ein Tier, das lebt, was Gott geschaffen hat. Und dann diese riesigen Tiere, dieser in diesem im Meer, was weiß ich, wie groß sind die? 15, 20, 30, ich glaube, so ein Blauwal kann bis zu 30 Meter groß werden, oder? Unfassbar. Ja, der passt hier vielleicht gerade mal so rein, ne? Irgendwie so. Boah, unglaublich. Lobt ihn von der Erde her. Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht. Ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern. Also jetzt kommen wir auf die Berge und dann die Hügel. Also erst die großen Berge, dann die kleinen Hügel. Dann na, die verschiedenen Bäume. Jetzt kommen wir zu den Tieren, das Wild und alles Vieh. Und dann kommen die kleinen Würmchen, das Gewürm und die gefiederten Vögel. Wie herrlich ist das nicht jetzt in dieser Frühlingszeit, ne? Wenn du morgens mal früh aufwachst, weil du schnell noch mal aufs Klo musst, irgendwie so, ne? Es ist schon so ein bisschen dämmerig, ne? Dabei ist es noch nicht so spät, es ist noch sehr früh, ne? Und dann denkst du so, was ist denn das da irgendwie draußen? Da ist irgendwie so eine Unruhe. Und du denkst so, ich mach mal das Fenster auf. Und dann ist es ein Lärm eigentlich, aber es ist kein schlimmer Lärm, es ist so ein herrlicher Lärm. Ne? Also den Lärm, den wir Menschen so machen, ne? Das ist ja so, ne? wenn wir Menschen wach werden und dann Rush Hour kommt, ne? Das ist ja furchtbar, ist ja grausam. Ne? Die ganzen Maschinen und alles, was dann am Lärm in dieser Stadt so losgeht, ne? Straßenbahnen und Autos und aber wenn alles still ist, die ganzen Menschen noch in ihrem Bettchen sind, aber diese ganzen Vögelchen, weil die Sonne jetzt so langsam hochkommt, anfangen, ihr Loblied zu singen, ihre Freude darüber Ausdruck zu bringen, dass der neue Tag anfängt und dass es ein Tag ist, wo es warm wird und wo es herrlich wird. Das ist doch wunderbar, dass Gott so ein Zeugnis in die Natur hineingegeben hat. Jetzt kommen wir zu den Menschen. Die Menschen sollen auch Gott loben. Und er fängt an von den Großen zu den Kleinen. Könige der Erde und alle Völker, Oberste und alle Richter der Erde, junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Könige der Erde sind die Regierenden dieser Welt. Sie sind so stark, so mächtig. Wir kriegen jetzt gerade wieder Besuch hier, ne, in Hannover vom mächtigsten Mann der Welt. Mensch, sind wir alle in Aufregung und in Unruhe und alles muss vorbereitet werden. Und überall und wo wird er wohnen und wie wird er gesichert werden? Und na, keiner darf sich bewegen und keiner darf irgendeinen Mucks machen. Und damit alles aber, oder? Ist doch so irgendwie. Ja, genau, keiner darf sich bewegen. Jedenfalls nicht falsch, Ari. Wenn du dich falsch bewegst, wenn du eine falsche Bewegung machst, kann gefährlich werden. Ne? Einmal so hier rein, ne? Und dann so, dann bist du gleich. Ja, genau, Erdogan. Ich musste an Erdogan denken, die Könige der Erde. Am Freitag, ja, mich hat das beschäftigt, ne? Am Freitag hat mich das beschäftigt. Wie hat der König der Könige, unser König, wie schlimm und schwerwiegend ist er beleidigt worden? Wie sehr haben die Menschen ihn erniedrigt, lächerlich gemacht? Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihm die Augen verbunden und geschlagen und gesagt, weissage uns, du bist doch ein Prophet. Wer hat dich geschlagen? Sie haben ihn nicht nur eine Karikatur von ihm gezeichnet, sondern sie haben eine Karikatur aus ihm gemacht. Ihm eine Dornenkrone aufgedrückt, einen Purpurmantel angezogen und dann vor ihm niedergefallen und gesagt, gegrüßt seist du, du König der Juden. Haha, du bist ja so mächtig. Wir geben dir alle Ehre. Und dann haben sie ihn geschlagen, angespuckt. Schließlich haben sie ihn zum Kreuz gebracht, haben ihn nackt ausgezogen, seine Arme auseinandergerissen und aufgehängt an das Kreuz. Und alle sind vorübergegangen und haben ihn verspottet. Jesaja sagt uns, er war verachtet von allen und wir haben ihn für nichts geachtet. So furchtbar haben sie ihn beleidigt. Und was hat er gemacht? Er hat geschwiegen. Er hat geschwiegen. Ja, er hat sogar gebetet für die, die ihn so misshandelt haben, die ihn so erniedrigt haben. Unser König. Er ist anders als die Könige in dieser Welt. Er allein ist hoch erhaben. Und doch ist er ganz niedrig geworden. Die Könige der Erde, sie müssen sich beugen. Alle die, die so sehr auf ihre Ehre bedacht sind, die darauf bedacht sind, dass ihre Ehre nicht in den Schmutz getreten wird. 1800 Beleidigungsklagen hat Erdogan in der Türkei laufen. Ein Mann der Ehre. Aber auch er wird sich beugen müssen vor dem König der Könige, der alle Schmach und alle Schande willig getragen hat. Warum? Aus Liebe zu dir, zu mir, auch zu den Mächtigen und Königen dieser Erde. Die Könige der Erde, sie sollen den Herrn preisen, nicht sich selbst promoten, nicht ihre eigene Ehre durchsetzen, erkämpfen, erstreiten. Und das gilt auch für uns. Petrus sagt uns, der nicht schmähte, als er geschmäht wurde, wir sollen seinen Fußstapfen folgen. Er hat es für uns getan, hat unsere Schmach getragen und wir sollen aber mit ihm gehen. In dieser Welt, nicht mit den Mächtigen dieser Erde, nicht in diesem System dieser Welt mitschwimmen, mitlaufen, sondern wir sollen unserem König die Ehre geben, dem König der Könige, der in dieser Welt gelitten hat, der willig gelitten hat, weil er seinem Vater gehorsam war. Könige der Erde und alle Völker. Ja, alle Völker sollen hineingenommen werden in den Lobpreis Gottes. Keiner soll ausgeschlossen werden. Geschwister, das ist immer wieder so wichtig für uns, dass wir in einer Zeit, wo, und das ist ja zu allen Zeiten gewesen, dass Völker sich zusammengetan haben, einer gegen den anderen, dass Völker sich über andere erhoben haben, dass Völker auf andere Völker herabgesehen haben, ja, dass noch viel mehr, dass sie sich gegenseitig gehasst und ausgelöscht haben. Alle Völker sollen den Herrn preisen. Alle Völker sind Gottes und alle Völker sollen ihm die Ehre geben. Die Oberste und alle Richter der Erde. Sie werden sich verantworten müssen vor dem Herrn. Sie werden sich beugen müssen vor dem Herrn. Junge Männer und auch Jungfrauen. Ja, die Gemeinde Gottes, die den Herrn preist, ist nicht eine Gemeinde von alten Tattergreisen. Und wenn du als Deutscher, wenn du mal vielleicht ursprünglich aus einer Landeskirche kommst, aus der katholischen Kirche oder aus vielleicht noch schlimmer in der evangelischen Kirche, dann kennst du dieses Gefühl, jedenfalls ging es mir so, als junger Mann, als Jugendlicher, Kirche, da gehen hier nur alte Leute hin. Bist du sonntags in den Gottesdienst gegangen? Da saßen tatsächlich 20 alte Omis und 2 Opis, weil die Männer ja immer früher sterben als die Frauen. Ne? Und man erst in dem Alter in die Kirche geht, wenn man als Mann schon gestorben ist. Ist leider zu spät dann. Nein, der Lobpreis ist etwas für junge Männer und junge Frauen. Salomo sagt es so schön im Prediger. Suche deinen Schöpfer, wenn du noch jung bist. Das ist gut. Und Geschwister, ich sage euch, es sitzen hier einige ältere Geschwister, die erst spät zum Glauben gekommen sind. Die viel Mist in ihrem Leben gemacht haben. Die lange ohne ihren Schöpfer zu preisen durch die Gegend gestratzt sind. Und ihr Leben selbst zerstört haben. Und nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben anderer zerstört haben. Und die so viel Mist gebaut haben, dass ihr Leben noch heute davon geprägt ist. Und dass sie es schwer haben, Jesus konsequent nachzufolgen. Wenn du aber jung bist und dich jung bekehrst, wenn du dein Leben von früh an mit Jesus gehst, dann bist du so, kannst du so ein Segen sein. Mit der Lebenszeit, die Gott dir gegeben hat, kannst du so ein Segen sein auf dieser Erde. Du kannst ein Segen für so viele Menschen sein. Es ist wichtig, es ist gut, wenn du dich als junger Mann, als junge Frau deinem Herrn widmest und ihn preist. Nicht nur mit deinen Worten, sondern mit deinem Leben. Aber hier steht nicht nur junge Männer und junge Frauen, sondern auch die Alten. Und wir haben ja keine Alten hier. Wir sind ja eine junge Gemeinde und es gibt noch so ein paar Gereifte unter uns, aber Alte gibt es ja bei uns nicht. Was ja auch völlig hohl ist, denn das Alter ist etwas, was zu ehren ist. Und nur in Deutschland ist es so, dass man nicht alt werden darf oder soll. Man soll möglichst jung sein. Ja, wenn man nicht jung ist, dann ist man, gehört man zum alten Eisen. Alt ist eher ein Schimpfwort. Das sollte nicht so sein. Wir sollten die Alten ehren. Und es ist auch so wunderbar, wenn ein Mensch lange mit Jesus gegangen ist und alt geworden ist. Mann, wie viel Weisheit, wie viel Liebe, wie viel Vertrauen in den Herrn haben unsere älteren Geschwister, die echt fest mit dem Herrn gehen. Das ist oft ein Segen für mich, wenn ich mit meinen älteren Geschwistern zusammen bin, die schon so lange mit dem Herrn gehen. Und wisst ihr, die bringen mich manchmal zur Ruhe. Die sagen mir, hey, der Herr hat alles im Griff. Und ich glaube es ihnen. Warum? Weil sie das schon so viele Jahre erlebt und erfahren haben. Das hat eine ganz andere Power, wenn meine älteren Geschwister das sagen, die Alten. Aber wenn du ein Alter bist und du hast dein Leben lang nicht den Herrn gepriesen, dann sage ich dir, fang doch wenigstens bitte jetzt an. Es wird höchste Zeit, dass du dem Herrn die Ehre gibst, deinem Gott und deinem Schöpfer, der dich gemacht hat, der dich so gesegnet hat, so viel Gnade geschenkt hat, dein ganzes Leben. Fang jetzt an, den Herrn zu preisen, wenn du alt bist. Besser, als wenn du es nie tust. Die Alten samt den Jungen. Es ist auch gut, dass wir das zusammentun, Geschwister. Wir sind eine bunte Gemeinde. Ne? Und es gibt die Alten, die Jungen. Und es ist manchmal so schwer, zusammenzubleiben. Aber wenn wir gemeinsam den Herrn preisen und wenn wir es nicht abhängig machen von dem Musikstil oder dem Musikstil, wisst ihr, den Herrn preisen können wir auch ohne Musik. Und wenn die Musik hinderlich ist, dann machen wir es ohne Musik. Und wir singen mal ein Lied im 70er-Style und dann singen wir ein Lied im 80er-Style und dann singen wir ein Lied im 90er-Style und dann singen wir ein Lied im Nuller-Style und dann im 10er-Style, demnächst irgendwann mal im 20er-Style, dann im 30er-Jahres-Style, ne? Jetzt 2030er, ne? Dann seid ihr schon wieder völlig out. Dann kommt die nächste Generation. Ne? Dann startet Susanne durch. So, ne? Dann sagt sie, ey, was hört ihr euch denn für ein... Das ist doch völlig alt, was ihr da so, ne, euch rein... Nee, Gott möchte, dass wir zusammenbleiben. Und das ist so wichtig, Geschwister. Wenn ihr ältere Geschwister seid, habt ein weites Herz für die ganzen tollen neuen Styles der Jugend. Versucht das auszuhalten. Seid liebevoll, geduldig. Ihr wart auch mal jung. Na? Und wenn ihr jung seid, seid geduldig mit den Älteren. Gebt ihnen auch eine Chance. Raum. Und lasst uns zusammenbleiben als Alte und Junge. Das ist so wichtig. Gott liebt die Alten und die Jungen. Gott will nicht, dass wir Spartengemeinden aufmachen. Ja, wir machen jetzt eine Jugendkirche. So, ne? Es ist gut, wenn die Jugend sich trifft, für sich, unter sich, ja, wo sie sich so ein bisschen, ja, ihren eigenen Style ausleben kann. Aber es ist gut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir gemeinsam den Herrn preisen, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns selbst loslassen. Und das ist ja, beim Lobpreis geht es ja nicht um mich, es geht ja nicht um meinen Style, sondern es geht um Gott. Er soll verherrlicht werden. Wisst ihr, wie er am meisten verherrlicht wird? Dadurch, dass wir einander lieben. Dass wir ihm gehorsam sind und sagen, okay, ich trete zurück, ich nehme mal meine Ansprüche zurück. Okay, das bockt mich nicht so hier, ne? Das geht nicht so tierisch ab, wie ich das eigentlich gerne hätte. Aber Gott will, dass wir gemeinsam den Herrn preisen. Und ich will meine Geschwister ehren und achten, die älter sind als ich, die vielleicht ein bisschen anders drauf sind. Und die Älteren, ich will, dass meine jungen Geschwister sich wohlfühlen und sich entfalten können. Ja, ich lasse das so, auch wenn mir das vielleicht ein bisschen zu laut ist oder ein bisschen zu nervig oder was weiß ich. Lasst uns zusammen den Herrn preisen, steht hier. Alte und Junge. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben. Seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Er hat erhöht ein Horn seinem Volk. Was ist denn das für ein komischer Satz? Das bedeutet, das Horn erhöhen ist ein Ausdruck der Macht. Gott hat seinem Volk Macht gegeben, bedeutet das. Was heißt das? Diese ganzen Psalmen, und wir werden das in Psalm 149 noch später, also nicht heute, aber nächste Woche sehen. Gott setzt sein Volk ein und will, dass sein Volk mit ihm zusammen regiert. Gott hat den Menschen ursprünglich geschaffen, damit er über die Erde herrscht, als sein Ebenbild. Gott hat einen besonderen Plan mit uns Menschen. Wir haben uns aber von ihm abgewandt. Wir sind unseren eigenen Weg gegangen. Wie der Satan seine eigene Partei aufgemacht hat, haben wir unsere eigene Partei aufgemacht. Wir haben gesagt, wir wollen unser eigenes Ding machen. Gott hat uns ziehen lassen, aber er liebt uns und wollte seinen ursprünglichen Plan durchführen. Dafür hat er Jesus gesandt, den König der Könige. Er, der sich hat erniedrigen lassen und unsere Stelle eingenommen hat, damit wir mit ihm zusammen als Kinder Gottes regieren in seinem Reich. Wo steht das im Neuen Testament? Lass uns das mal nachlesen. In Offenbarung. Offenbarung 5 können wir das schon lesen. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Jesus als der König der Könige, der sich selbst geopfert hat, der geschlachtet worden ist wie ein Lamm. Er ist würdig, Herr der Geschichte zu sein, wird hier gesagt. Was für einen Herrscher wünschst du dir? Was für einen Regenten wünschst du dir? Für unser Land, für die EU, für die ganze Welt. Was wünschen wir uns für Herrscher? Menschen, die weise sind? Menschen, die nicht auf ihren Vorteil und auf ihre Macht bedacht sind? Menschen, die gerechte Entscheidungen treffen? Menschen, die voller Liebe sind, barmherzig, demütig, sanftmütig? Und Gott sagt, ja, solch einen König, den habe ich euch gegeben. Und er wird erhöht werden. Er ist in dieser Welt zertreten worden. Seine Königsherrschaft ist mit Füßen getreten worden. Aber in seinem Opfer hat er Menschen aus allen Ländern für sich gewonnen, für Gott gewonnen, die auch dieses Wesen annehmen. Er hat uns seinen Geist gegeben, um uns in sein Ebenbild zu verwandeln, damit wir solche gerechten, weisen, sanftmütigen, demütigen Herrscher sind, wie Christus Herrscher auf dieser Erde war. Und das bedeutet für uns, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es auf dieser Erde, solange wir hier leben, wird es uns so ergehen wie Jesus. Wir werden hier nicht die großen Stars werden. Wir werden nicht den großen Durchbruch feiern. Aber wir werden seine Herrschaft ausbreiten, seine Herrschaft der Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Sanftmut, Demut. Und wir werden auch noch mehr Menschen mit Gottes Hilfe gewinnen, dazu gewinnen, damit sie auch dabei sind. Und dann am Ende werden sie über die Erde herrschen. Was hat Jesus gesagt? Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich erben. Sie werden die Herrschaft antreten. Ihnen wird die Herrschaft gegeben. Und Geschwister, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt hier gegenseitig sagen, wow, wir werden hier ordentlich, wir werden das Ganze in die Hand nehmen. Wir werden die großen Herren und Mächtigen. Nein, nein. Wir werden mit Christus herrschen. Und nur wenn du ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes bist, wenn du umgestaltet bist in sein Wesen, wenn du geheiligt worden bist, ein Heiliger, das werden wir gleich im 1. Korinther lesen, ein Heiliger bist, geheiligt durch Jesus Christus, in sein Wesen auch umgestaltet, dann bist du würdig, mit Christus zu regieren. Und das sehen wir in Offenbarung 20. Am Ende, wenn Jesus die Hochzeit des Lammes gefeiert wurde, kommt Christus mit der Gemeinde aus dem Himmel herab, um das System dieser Erde tatsächlich hinwegzunehmen, das Gericht zu vollenden. Und ich sah einen Engel, Offenbarung 20, aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre. Wir können jetzt hier nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, da müssen wir einfach mal drüber weggehen. Wer dazu Fragen hat, kann sich aber an mich wenden. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Das bezieht sich hier auch auf eine Prophezeiung, die Gott dem Propheten Daniel gegeben hat. Der Menschensohn, der kommen wird. Und dem das Gericht übergeben wird. Und interessanterweise heißt es bei Daniel dann in der Auslegung, die ihm der Engel gibt, ja, es ist nicht nur der Menschensohn, der hier die Herrschaft antritt, ein einziger. Nein, es sind die Heiligen, die regieren. Und das steht hier auch gleich, ihr werdet das sehen. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an die Stirn, an ihre Hand genommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Hier geht es auch um diejenigen, die in der Trübsalszeit, die nicht mit an der Hochzeit des Lammes teilhatten, aber sich dennoch bekehrt haben, dann getötet wurden, dass sie auferstehen werden und teilhaben werden an der Herrschaft mit Christus. Aber hier steht es, sie herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Es geht darum, dass hier gerechte Herrschaft ausgeübt wird. Herrschaft in Liebe, in Barmherzigkeit, in Demut, in Gnade, in Gerechtigkeit. Nicht wie es jetzt auf dieser Erde zugeht. Und dann steht in Vers 6, glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Kannst du dir das vorstellen, dass du ein Mitregent sein wirst? Nicht so, wie du bist. Nicht so, wie du jetzt bist. Sondern geheiligt, gereinigt von allem Fleisch. Alles Fleisch ist vergangen. Alles, wo du noch nach dem Strom dieser Welt mitschwimmst, ist vorbei. Nur noch das, was Gott in dir geschaffen hat, das Gute, was er in dich hineingelegt, das ist deine Identität. Und mit dieser Identität wirst du mitherrschen mit Christus. 1. Korinther 6 wird uns das auch gesagt von Paulus. Und da wird uns deutlich, welche Bedeutung das auch heute schon für uns hat. 1. Korinther 6. Paulus sagt, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Es geht darum, du hast ein Problem mit deinem Bruder, mit deiner Schwester und du rennst vor den Richter, vor einem ungläubigen Richter. Du suchst deine Hilfe in diesem politischen System, anstatt zu den Heiligen zu gehen. Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Und dazu sollte uns Jesus führen, dahin sollten wir wachsen. Wir sind geheiligt durch Jesus, durch sein Blut. Wir haben einmal diesen Schritt gemacht und haben unser Leben in seine Hand gelegt und haben gesagt, Herr, reinige du mich durch dein Blut. Aber wir müssen es immer wieder tun. Wir müssen da drin bleiben, in der Reinigung und Heiligung, in dem Weg mit Jesus. Bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. Ja, ihr werdet geheiligt sein. Ihr seid die Geheiligten, ihr seid die Heiligen, wenn ihr in Jesus bleibt. Und dann seid ihr auch befähigt, durch den Heiligen Geist richtig zu beurteilen, die Streitereien richtig einzuschätzen, die Dinge zu durchschauen, richtig zu richten. Auch in eurem persönlichen Leben, angefangen von der Frage, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Was ist der Wille Gottes für meine Kinder, für meine Familie? Was ist der Wille Gottes für unsere Klasse, für meine Arbeitsstelle? Was ist der Wille Gottes für unsere Gemeinde? Und Gott sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist und der führt euch dazu, dass ihr richtig beurteilt, richtig richtet, dass ihr die Dinge richtig versteht. Ihr werdet ausgerüstet zu der Herrschaft. Und das fängt jetzt schon an. Aber es wird der Tag kommen, wo wir tatsächlich, wo Gott das Horn seines Volkes erhöht, wo er die Herrschaft mit uns zusammen ausüben wird über diese Erde, eine gerechte Herrschaft. Psalm 148 am Schluss, ein Loblied für alle seine Frommen, für die Söhne Israel, für das Volk, das ihm nahe ist. Ja, das Volk Israel war das erwählte Volk und es ist ihm, er war diesem Volk nahe und ist diesem Volk nahe und dieses Volk ist ihm nahe. Aber ist es nicht wunderbar, dass wir hinzugefügt wurden und dass wir Teil dieses Volkes sind? Dass wir ihm nahen dürfen. Im Hebräerbrief heißt es, jetzt können wir ihm nahen. Durch Jesus können wir mit Freimut zum Thron der Gnade treten und dass wir Hilfe bekommen von ihm zur richtigen Zeit. Wir waren gestern auf der Straße und haben Leute eingeladen für das Café International. Und dabei haben wir so einen Junggesellenabschied gesehen. Da war so ein Typ in Sträflingskleidern, hatte so einen Bauchladen um und hat irgendwelches blödes Zeug verkauft. Und man musste ihn da irgendwie freikaufen. Also er musste halt Geld dafür zusammensammeln, damit seine Kumpels sich vollsaufen konnten. Und dem haben wir jetzt das Evangelium nahegebracht, den Leuten da. Und ich fand es interessant, ne, dass der eine meinte so, als Sikia so ein bisschen erzählt hat auch, meinte so, nee, Jesus ist nicht Gott. Das ist ja nochmal was Unterschiedliches. Ne? Also das habe ich schon verstanden. Und ich merkte, der hatte so einen russlanddeutschen Akzent irgendwie. Und ich habe so vermutet, ne? irgendwie habe ich gedacht, und dann habe ich gesagt, du kommst aus einer christlichen Familie, ne? Ja, sagt er. Aber Sikia hat ihn gefragt, kennst du Jesus? Er sagt, ja, ich weiß. Ne? Und sie meinte, ich meine, nicht nur weißt du etwas über Jesus, sondern kennst du Jesus? Ja, ich weiß was über Jesus. So, ne? Aber du merktest, er hat keine Beziehung zu Jesus. Er kennt Jesus nicht. Er ist nicht in dieser Nähe. Obwohl Gott nicht fern ist, einem jeden von uns, können wir so weit weg sein mit unserem Herzen, mit unserem harten, verhärteten Herzen, können wir Gott so fern sein. Lob und Dank sei ihm dafür, dass er uns nahe zu sich gezogen hat und dass wir jetzt ihn kennen dürfen, dass wir auch ihm nahen dürfen und ihm nahe sein können. Halleluja! Jesus, wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns immer und immer wieder nahe zu dir ziehst. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören dürfen. Herr, wir wollen lernen, wie dieser Psalm es uns lehrt, zu loben und zu preisen und zu sehen und zu erkennen, dass die ganze Schöpfung dich preist. Herr, und da, wo es noch nicht so ist, Herr, da wird der Tag kommen, wo sich dieses Wort erfüllt, in seiner Vollständigkeit, wo alles auf dieser Erde dich lobt und preist in einen Klang. Jesus, wir bitten dich, dass du uns lehrst, in diesem Lobpreis zu sein und zu wandeln. Dir alle Ehre, denn dir gebührt alle Ehre. Du bist der einzige Name, der hoch erhoben ist.